Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Heute wieder mit Gast. Wir nehmen das auch auf, also du findest auch diese Folge auf YouTube. Ich freue mich ganz besonders über einen besonderen Gast, den ich vor ein paar Monaten kennenlernen durfte auf einem Seminar. Du weißt ja, ich gehe gern auf Seminare. Ich liebe es, mich weiterzubilden. Ich finde es spannend, was für Persönlichkeiten da oft sind. Und dieser Austausch mit den Gästen und Besuchern von so Seminaren, der ist mindestens so spannend wie die Vorträge, finde ich immer. Denn es gibt ja auch eine Studie, die sagt, es bleiben maximal 10% von dem hängen, was man bei einem Seminar hört. Heute stelle ich dir vor, Peter Weisel, der Potenzialnavigator. Lieber Peter, ich habe mich auch gefragt, als du dich so vorgestellt hast, was muss ich mir denn darunter vorstellen? Was ist ein Potenzialnavigator? Was macht er?
Freue ja, mich, Ute, erstmal danke für die Einladung und ein schönes Grüß Gott von mir. Ja, Potenzialnavigator, wenn man sich vorstellt und die Leute haben Fragezeichen im Kopf, ist ja schon mal nicht schlecht, weil dann fragen sie meistens nach. Laut der Gallup-Studie arbeiten rund 4 von 5 Mitarbeitern nicht im Flow. Was heißt, sie sind nicht emotional an ihre Stelle gebunden. Und eine der Hauptursachen ist, dass sie eben nicht in ihrem Potenzial arbeiten, in ihren Talenten. Du kennst es sicherlich von dir. Wenn du im Flow bist, vergisst du Raum und Zeit, bist hochkreativ und der Output ist riesig im Vergleich zur eingesetzten Zeit. Das geht den meisten Arbeitnehmern in Deutschland leider nicht so. Und genau da komme ich ins Spiel. Ich schaue, welche unentdeckten Potenziale haben wir denn eigentlich im Unternehmen? Das ist eigentlich der größte Hebel auch für den Unternehmer, denn Personalkosten sind sehr groß. Und ist ein Mitarbeiter unterfordert, dann schickt er Katzenvideos rum, kümmert sich um sein Privates, bleibt lange an der Kaffeemaschine stehen. Man nennt es auch Bore-out, von Boring, langweilen. Und ist es zu anspruchsvoll, dann trägt man das Paket des Vortages immer noch mit für den nächsten Tag. Es wird immer mehr und irgendwann steht man vor einem riesigen Berg an Aufgaben. Und das ist irgendwann Überforderung und im schlimmsten Fall Burnout. Und ich schaue, vielleicht kann man einfach im Unternehmen 1, 2 Aufgabenpakete von Person A auf Person B und von B auf C und so weiter übertragen, sodass man eine riesige Wertschöpfung und auch Mitarbeiterbindung im Unternehmen erfährt. Und der zweite Punkt ist Stressmanagement, was da natürlich auch ein Teil davon ist. Das sind also meine Kerngebiete.
Aber du machst jetzt, du bist ja nicht nur in Unternehmen beschäftigt mit Personal, sondern du machst ja auch noch andere Dinge. Und deshalb habe ich dich auch hier eingeladen zu diesem Podcast, denn du beschäftigst dich mit der Persönlichkeit der einzelnen Menschen. Vielleicht erklärst du mal, wo du herkommst. Das ist nämlich auch, finde ich, eine ganz spannende Geschichte. Und wie du dazu gekommen bist, dass du dich darum kümmerst.
Ja, es ist vielleicht eine etwas ungewöhnliche Geschichte. Ich sage immer Lehrer auf Abwägen. Also in meiner Ursprungsausrichtung habe ich mal Gymnasiallehramt studiert, Referendariat gemacht, war dann auch mal 8 Jahre im Schuldienst, Lebenszeit verbeamtet, alles so, wie es so sein soll. Die Fächer Biologie und Chemie habe ich unterrichtet. Hat mir immer viel Spaß gemacht, das Unterrichten an sich und auch Biologie ist ein sehr interessantes Fach und das habe ich jetzt gleich weiter mitnehmen können für meine jetzige Tätigkeit. Das Schulsystem habe ich aus einem ganz einfachen Grund verlassen. Das System, finde ich, ist nicht gerade gesundheitsförderlich bezüglich der jungen Menschen, aber auch der Erwachsenen, sei es Lehrer oder Eltern.
Darf ich dich kurz fragen, welches Bundesland? Ja. Wo bist du gerade?
Das war Bayern. Ich bin in Bayern. Okay. Aha. Bayern, Oberfranken, schöne Gegend. Ja. Und ich habe dann gemerkt, dass es irgendwie wichtiger ist, an der Persönlichkeit eines Menschen nicht zu feilen, aber zu entwickeln, was da eigentlich drin ist. Weil in der Schule haben wir mehr so einen Einheitskonsens. Das ist der Lehrplan, das muss in den Schüler rein. Ob es drin ist oder nicht, ist eigentlich egal. Hauptsache, die Schulaufgabe ist im Nachgang alphabetisch sortiert abgegeben. Das ist jetzt überspitzt. Und ich muss wirklich sagen, an den Schulen, an denen ich war und wo ich zuletzt war, war es sehr, sehr gut. Aber es ist trotzdem das System Schule. Und diese äußeren Zwänge, die passen auch in mein Persönlichkeitsprofil schwieriger rein. Ich habe dann versucht, die Welt zu retten. Zumindest war das mein damaliges Mindset, indem ich rausgehe und die Mitarbeiter Schule zum Thema Resilienz. Es war auch so mein erster Entry in der Geschäftswelt und ich hatte auch Glück, weil es ist auf sehr ertragreichen Boden gefallen. Die Menschen fanden das sehr, sehr interessant. Ich habe aber dann kurz mittelfristig gemerkt, wenn die Führungskraft nicht mitmacht, dann fehlt diese nachhaltige Umsetzung, wie du gerade schon gesagt hast, was bleibt im Seminar hängen und was wird da nachhaltig wirklich umgesetzt. Und mittlerweile bin ich in einem Gesamtportfolio unterwegs, dass ich die Führungskräfte ein Jahr lang begleite, meistens digital zu Themen wie Führung oder Persönlichkeitsentwicklung, was sind meine inneren Antreiber. Da kommt immer sehr, sehr viel raus. Also es ist auch so weit, dass manche dann sogar anfangen zu weinen, weil es einfach einen Schmerz trifft. Und auf der anderen Seite biete ich Resilienz-Mindset-Workshops für die Mitarbeiter, Kommunikation, Konfliktmanagement und Teambuilding und Team-Tuning-Bausteine. Alles so mit dem Gesamtkonzept Stressmanagement. Ich sage immer, Resilienz ist die Kommunikation mit mir im Kopf. Kommunikation per se ist es im Außen mit anderen. Und Teambuilding heißt für mich eigentlich Rollenklarheit. Was kann ich? Was kann ich nicht? Und wenn mein Chef sagt, hey, könntest du? Dann sage ich, ich kann mich darum kümmern, ich kenne ein, zwei Kollegen, mit denen können wir zu dritt das Thema lösen. Aber ich muss nicht immer für jedes Problem eine Lösung haben. Und dadurch wird man natürlich auch entstresster. Und das ist so das Gesamtkonstrukt. Und worauf du jetzt wahrscheinlich noch abgezielt hast oder gefragt hast, ist natürlich das Persönlichkeitsprofiling.
Ja, genau. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Also zum einen, ich finde den Werdegang spannend und gar nicht mal so weit weg, weil ich denke, gerade als Lehrer und auch mit Biologie, da hast du auch viel mit Psychologie zu tun. Wahrscheinlich jetzt noch viel mehr als Lehrer vor 20 Jahren, ja. Da musst du vielleicht nur anders auf die eingehen, musst sie mitnehmen. Deswegen finde ich den Schritt extrem mutig im Sinne von ein absolut abgesichertes Verhältnis und dann zu sagen, nee, mein Lebenstraum ist anders, ich möchte die Welt verbessern, so wie du es gesagt hast. Und ich finde ja, Ziele kann man sich nicht hoch genug setzen und deswegen
Das
finde ich
ist
das
richtig.
aller Ehren wert. Ja, und weshalb ich jetzt dich noch eingeladen habe, war, dass ich habe es in einer früheren Podcast-Folge erzählt von einem, der investiert hat in Immobilien und überhaupt nicht der Typ dafür ist, der wirklich drunter leidet. Und wir haben dann darüber gesprochen. Und du hast ja einen Persönlichkeitstest in deinem Portfolio, wo du die Leute quasi, ich würde sagen, durchleuchtest, aber ja, so in der Art und denen dann die Persönlichkeitsstruktur aufzeigst und danach auch Hilfestellungen gibst, was man damit anfangen kann. Da würde ich aber genauer erstmal in dem nächsten Teil drauf eingehen, weil ich habe mir gedacht, wir haben heute so viel zu besprechen. Ich glaube, ich teile es jetzt auf zwei Teile, weil es wirklich ein unglaublich spannendes Thema ist. Und ich finde, gerade beim Investieren, da muss man mit den Stärken arbeiten. Ja? Da kann man nicht auf den Schwächen herumdoktern. Oder überhaupt, ich bin generell der Meinung, dass man Stärken stärken muss und die Schwächen, ja, da muss man gucken, wie man damit umgeht. Aber wenn man das immer so macht, dass man die Schwächen stärkt, dann ist man allenfalls Mittelmaß. Und das war jetzt eben so der Grund, weshalb ich dich eingeladen habe. Aber ich würde gerne noch so ein bisschen mehr von dir hören. Ja? Hast du Familie? Wie ist es, wenn du magst, ein bisschen was Privates erzählen, sodass eben die Zuhörer und Zuschauer ein Bild von dir bekommen? Die Intention, du hast gesagt, du willst die Welt verbessern, ja, aber du musst ja auch dein Brot bezahlen, du musst deine Miete bezahlen oder dein Haus abbezahlen. Ich meine, das kann man, Welt verbessern kann man gerne machen mit gerade mal aus der Schule raus, ja, da hat man also diesen Trip. Aber es ist eher ungewöhnlich, dass man das macht, wenn man gesettelt ist, ja, wenn man schon wirklich bestimmte Aufgaben zu erfüllen hat und einfach ja, bestimmte finanzielle Einnahmen braucht. Und wenn du Lust hast, erzähl doch jetzt da mal davon, was dich da so angetrieben hat. Gab es da irgendein einschneidendes Erlebnis oder war das so ein schleichender Prozess? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das hat mehrere Auslöser. Also für eins vielleicht, ich habe gemerkt, dass ich ein bisschen anders kommuniziere und schwinge als vielleicht der Durchschnittslehrer. Es soll jetzt nicht abwertend klingen, aber in meiner ersten Stelle, ich weiß noch, wie ich da durchs Schulhaus gegangen bin als frisch gebackener, verbeamteter Lehrer. Und ich war wirklich so cool, hinter mir hat es geschneit, um das mal metaphorisch aufzugreifen. Ich war so unantastbar, das war so ein Erfülltheitsgefühl. Und ich hatte auch eine sehr, sehr coole 9. Klasse damals. Und ich war in der Chemievorbereitung, habe ein bisschen vorbereitet, dann klopft es an der Tür. Zwei Mädels aus der 9. Klasse da und die eine recht aufgelöst und haben mal gefragt, ob sie mit mir kurz reden können. Da habe ich gedacht, na, vielleicht ist irgendwas passiert. Ja, dann haben wir gequatscht und die Quintessenz war, dass eines der beiden Mädels mich fragen wollte, was ich dazu meine, ob sie mit ihrem Ex-Freund wieder zusammenkommen sollen. Und da habe ich mir schon gedacht, okay. Irgendwas muss hier anders sein, weil in meiner Welt hätte ich niemals einen Lehrer gefragt,
Niemals.
was niemals, also das, genau. Und da habe ich mir gedacht, irgendwas ist anders. Und ich habe mich auch immer im Unterricht irgendwie verbundener gefühlt. Ich habe auch irgendwann Coaching-Sessions eingebaut zum Thema Mindset, zum Beispiel anstelle von Chemie, 10. Stunde, ne, 16 Uhr bis 16:45 Uhr. Sind wir mal ehrlich, da ist die Aufmerksamkeit vielleicht dem Fach gegenüber nicht mehr ganz so hoch. Und dann habe ich da eben viel zum Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Ziele, Werte, wo geht meine Reise hin, was kann ich eigentlich? Weil in der Schule kriegt man halt, wenn man im System nicht passt, in einer Zeit, in der der kognitive Umbau im Gehirn maximal ist und man höchst kreativ ist, also in der Pubertät, leider halt häufig gesagt, das kannst du nicht. Und das ist halt so ein Dämpfer. Ein zweites Ereignis ist eine sehr emotionale Geschichte von meinem Dad, die erklärt aber, warum das Thema Resilienz für mich ein gelebtes Thema ist. Und zwar bin ich der jüngste von drei Söhnen. Mein Dad war, als ich zur Welt gekommen bin, Lehrer im Gemeinderat und Vorstand vom Schützenverein. Ich hatte, wie gesagt, zwei ältere Brüder. Das heißt, alle Grundideen des Lebens, so wie oder Grundfragen wie Hausbau, die Finanzierung vom Haus, wie funktioniert es mit der Erziehung, das war eigentlich alles schon gemanagt, weil mein größter Bruder war 10 und ich bin halt als Nachzügler geschlüpft. Das heißt, es war also eine ganz andere Lebenswirklichkeit. Und wie jedes Kind freut man sich über die Aufmerksamkeit der Eltern und mein Vater war so ein Vorbild und ein Held für mich. Und er war ein Macher, weil er war ursprünglich Schlosser, dann, als er meine Mutter kennengelernt hat, Abendgymnasium, Studium, Lehramt. Das heißt, er hatte seine Schlosserei so im Kopf, er hatte die Schule, er hat dort auch immer wieder Schüler entwickelt, indem er im Werkraum eine Absperrung selbst reingeschweißt hat, wo dahinter, sagen wir mal, Materialien und Werkzeuge sind, die eigentlich nicht unbedingt für den Schüler was sind, weil es halt zu so gefährlich ist, wie eine Kreissäge, ein Schweißapparat und so weiter, eine Flex und so. Hat aber dann immer mit ihnen, ist er dort rein und hat sie angeleitet, dass sie selber was entwickeln. Und das hat, ich habe im Nachgang. Im Leben trifft man ja häufig die Leute nochmal. Oft gehört als Feedback gegenüber meinem Dad, dass sie gesagt haben, das war der beste Lehrer. Wie gesagt, dann war er eben im Schützenverein, hat das Schützenhaus mitgebaut, hat Rallyes organisiert, dass der Verein lebt, war im Gemeinderat, hat hier und da gewerkelt, ist zweiter Bürgermeister geworden, erster Bürgermeister geworden, hat die Gemeinde mit Schulden übernommen, hat dann, als er sie wieder übergeben hat, ich glaube, fast 1 Million Euro Schulden abgetragen, weil er viel selber gemacht hat. Also ein Machertyp. Und eines Tages ist er zu einer kommunalpolitischen Sitzung gefahren. Und mit Kommunalpolitik habe ich nichts am Hut. Und ich weiß nicht, warum ich mit bin. Das ist falsch, heute weiß ich es, weil es gibt keine Zufälle, aber das ist eine andere Geschichte. Ich bin also mit, habe ihn weggelaufen sehen und er hat immer so einen Lederaktenkoffer gehabt, noch aus dem Lehramt, und ist gelaufen und er ist ihm runtergefallen und hat es nicht gemerkt. Und weil ich zu diesem Zeitpunkt Pflegehelfer ausgebildet war, mich sehr für Medizin schon interessiert habe, habe ich mir sofort gedacht, das kann nichts anderes sein als ein Schlaganfall. Jetzt mache ich die ganze Geschichte ein bisschen kürzer, es sind 5 Stadien, aber die erklären, warum dieses Thema Resilienz und Welt verbessern und dann alles mit der Persönlichkeit gekommen ist, wie es gekommen ist. Habe ihn also eingepackt, sofort ins Klinikum. Ja, hat sich bestätigt, Schlaganfall. Mein Machervater lag da, zitterndes Gesicht, ohne dass er es noch wusste, krampfende Hände. Ich bin raus auf dem Krankenhausflur, hab geheult, hab gedacht, so, was musst du jetzt, was machst du jetzt, wenn du reingehst? Du musst ja stark sein, du kannst ja nicht verheult vor deinem Vater sein, was transportierst du ihm damit, habe ich mir gedacht. Also bin ich rein, habe gesagt, Vater, das wird wieder. Was anderes hatte ich damals nicht in meinem Repertoire. Und er sagt, klar, wird das wieder. Habe ich damals nicht verstanden, aber heute rückblickend betrachtet ist das der Optimismus, eine Säule der Resilienz. Also mein Vater war mein Resilienzmeister und das habe ich aber erst später verstanden. Wir sind heimgekommen, was erfolgt natürlich nach dem ersten Schlaganfall irgendwann. Der zweite, selbe Spiel, eingeliefert, diesmal auf der anderen Seite der Station. Es war natürlich vehementer. Ich hatte in meinem Handlungsrepertoire nichts Neues, habe dasselbe gesagt und er hat gesagt, schau dir mal den Mann neben mir an. Der hat sogar Probleme beim Essen, mir geht es gut. Das wird wieder. Zweite Säule der Resilienz, Zukunftsorientierung, Reframing, etwas durch einen anderen Blick sehen und darauf vertrauen, was man alles schon aufgebaut hat und dass die Familie da ist und so weiter. Er ist heimgekommen, es war Nummer 2 von 5, jetzt die Nummer 3. Er ist heimgekommen und hat vom Arzt gesagt bekommen, wir sollten die Halsschlagader vielleicht reinigen. Das heißt, Operation aufschneiden, umstülpen, wie ein Söckchen rausholen, zunähen, fertig. Höchstes Risiko, Schlaganfall. Was ist passiert? Schlaganfall. Was ist nicht diagnostiziert worden? Schlaganfall. Das heißt, wir sind in die Klinik gekommen. Ich habe gesagt, irgendwas passt nicht. Wir haben es den Schwestern gemeldet. Aber als Angehöriger, wenn man es weitergibt und die sagen einem, es passt, dann glaubt man, es passt, aber es hat nicht gepasst. Mein Vater hat einen linksseitigen Gesichtsfeldverlust gehabt. Er ist dann an den Patienten hängen geblieben, am Essenswagen, am Türrahmen. Als wir dann nach 1,5, 2 Wochen wieder zu Hause waren, haben wir nochmal eine externe Untersuchung machen lassen. Es war ein Schlaganfall. Dadurch hat mein Vater sich mehr auf die Familie, auf zu Hause bezogen. Und dann habe ich gesagt, du, das ist glasklar, wir sollten vielleicht dagegen vorgehen. Dann bist du finanziell vielleicht noch abgesicherter. Hat mein Vater gesagt, nö. Habe ich mir gedacht, warum? Heute verstehe ich es. Er hat es akzeptiert, weil er sich gedacht hat, den Kampf gegen ein Krankenhaus wird mir wahrscheinlich den Rest meines Lebens kosten und Freude nehmen. Wieder eine Säule der Resilienz, Akzeptanz. Er war dann zu Hause, hat im Garten viel rumgewerkelt, ist irgendwann gestürzt. Wegen der Blutverdünner hat es nicht aufgehört zu bluten am Kopf. Wir sind ins Krankenhaus gefahren, haben das Ganze untersuchen lassen. Er ist drin geblieben und die haben zu uns gesagt, ja, Blutung, aber wir können nicht operieren, weil Blutverdünner. Das heißt, Option A, er hat großen Druck aufs Gehirn, was gerade schwierig ist. Oder B, wenn wir jetzt operieren, verblutet er. Also muss man das Ganze ausschleichen lassen, beziehungsweise mein Vater. Übers Wochenende natürlich, weil es war Freitagnachmittag und sie sagten noch, aber das Blut macht uns Sorgen. Mehr haben sie nicht erzählt. Montag operiert worden, alles cool, haben wir ihn besucht. Es ging ihm gut. In der Nacht von Montag auf Dienstag hat er gekrampft und er hatte zum Glück, Klammer auf zu, kein Glück, ne, wegen den Zufällen, einen Zimmernachbarn, der die Glocke geläutet hat. Mein Vater wurde notoperiert und da begann der schwerste Weg für mich. Mein Vater ist heute gestorben, also ist verstorben. Der Gang zum Grab war nicht so schwer. Er lag dann in der Neurointensiv. Ich will da kein Ranking machen, aber Neurointensiv ist sicherlich eine der schlimmsten Stationen. Ich wurde da reingeführt. Ich weiß noch, Rechtsabbiegung, Linksabbiegung an der Stationsleitung vorbei, rechts, links, riesige Tore. Ich bin reingekommen. Mein Vater lag da in der seitlichen Silhouette, Schlauch aus dem Kopf raus, Schlauch in die Nase rein. Starrer Blick, ich bin ans Bett getreten und habe meinen Machervater da liegen sehen und habe mir gedacht, also ich war einfach fertig. Mein Vater hat 20 Minuten gebraucht, um mich zu fragen, warum er einen Schlauch in der Nase hat, wenn er atmen kann. Das habe ich damals gar nicht verstanden gehabt, dass er das mit dem Atmen mich fragen wollte, aber er hat nicht sprechen können, der Mund war offen, er muss befeuchtet werden, er hat versucht, auf dem Unterarm mir was hinzukritzeln, das linke Bein war taub und es war wenig, er war kurz, also er war nicht immer da. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist es schwierig und ich wusste, dass er wahrscheinlich Blutkrebs hat, das ist Stadium 5. Aber das kann man den Menschen ja nicht sagen. Das heißt, ich habe überlegt, wie kann ich vorgehen und da ein großes Lob an die Menschen im Krankenhaus, deswegen habe ich für die auch viele Schulungen geleitet, weil ich was zurückgeben möchte. Und zwar habe ich mir überlegt, wie kann ich den Menschen helfen? Also habe ich zwei Dinge gemacht. Ich wusste, er möchte das ungeborene Schwiegerkind noch miterleben, also die Schwiegertochter beim 8. Monat. Also hat er ein starkes Ziel gehabt. Zielsetzung ist mindsetmäßig etwas sehr, sehr Wichtiges, auch wenn es emotional verbunden ist. Dann habe ich also Bilder geholt und eine Pinnwand gemacht und der Pfleger, die Pflegerin haben das immer hin und her geschoben, wo einfach Familienmitglieder drauf waren, dass er sich immer wieder erinnert, wenn er einen wachen Moment hat. Und ich habe einen MP3-Player gekauft mit so Bügelkopfhörern, habe auch mit der Pflegeleitung abgesprochen, dass die das vielleicht dann mal wegtun können, weil er selber nicht kann. Habe mit ihm verbalisiert, ob er das möchte. Und nach der Zustimmung habe ich dann immer sein Lieblingslied unter anderem Partly James Harvest Hymn, unterbrochen von Stimmen von meiner Mutter, also seiner Frau, Schatz, ich liebe dich, komm nach Hause, von meinem Bruder, von den Töchtern, von den Kindern. Mein anderer Bruder war zu dem Zeitpunkt in den USA ausgewandert, Professor für Biologie. Der hat zwei Kinder, die haben auch was aufgesprochen. Und so hat er eigentlich immer wieder dann unterbewusst diese Message bekommen, ey, wir brauchen dich. Und nach einer Woche komme ich wieder, also ich war jeden Tag da, aber nach einer Woche bin ich dann reingekommen, schaue ihn an, er dreht den Kopf, der Schlauch aus dem Mund war weg, der Schmerzreiz im Bein war wieder da und er spricht mit mir und ich habe mir gedacht, das ist ein Kämpfer. Das ist ein Kämpfer. Er hat Leukämie. Während er da lag, hat er auch noch eine Knochenmarksbiopsie bekommen. Und dann hat er gesagt, so, in 3 Wochen geht er auf Reha, dann kommt er heim und dann begrüßt er das Kind. Und was soll ich sagen? Genauso war es. Und
Wahnsinn.
am Ende des Lebens ist er, genau, am Ende des Lebens ist er, ich sage es immer so, er ist gegangen und nicht gerollt, weil er war ein Macher. Und am letzten Tag seines Lebens war auch ein sehr bewegender Moment für mich. Er hat gedrängelt, dass wir ihn duschen, das hat er sonst nie. Bin dann heimgefahren, am Abend waren bei uns 2 Freunde zu Gast. Ich gehe ins Bett, mein Handy war aufgestellt, ich sehe, meine Mama ruft an. Mir war alles klar, was passiert. Ich bin heimgerast, Notarzt war da. Mein Vater hat noch den Satz gesagt, jetzt geht's wohl dahin. Und als er dann im Krankenwagen war, hat er gesagt, ihm ist kalt. Dem war nie kalt, er ist im Winter mit T-Shirt außen rumgelaufen. Und da habe ich schon gemerkt, es passt was nicht. Und mein Vater war ein 46er Baujahr. Das heißt, harte Schale. Aber durch sein Ableben, durch diesen Prozess, habe ich den weichen Kern kennengelernt. Und der letzte Satz, den ich dadurch meinem Papa sagen konnte, war, ich liebe dich. Und das war vorher gar nicht möglich. Und ich habe dann selbst verstanden, was das mir bedeutet und wie clever sein Ableben war. In einer gesunden Welt geht der Vater vor dem Sohn. Ganz einfach. Aber wie er das gemacht hat, und das auch noch am 20. Dezember, sodass ich am 21. Dezember dann die letzten 3, 4 Tage von der Schule daheim war, in die Ferien gehen konnte und mich um meine Mutter kümmern konnte. Also als hätte es nicht besser planen können, mit allem, was er aufgearbeitet hat, mit den Zugänglichkeiten, die dann dort waren. Und da habe ich verstanden, A, Resilienz ist ein Gamechanger-Thema. Und zweitens, deine Dinge aufzuarbeiten ist wichtig. Und das ist natürlich das Schlagwort Persönlichkeitsentwicklung. Und deswegen habe ich mich dann darauf spezialisiert und bin immer, immer, immer weiter gegangen und habe immer mehr Facetten aus der Vergangenheit gefunden, die meinen Lebensweg da schon bereichert haben. Aber die sind mir gar nicht bewusst geworden. Aber heute kann ich die Punkte aus der Vergangenheit verbinden zu einem großen Bild. Und da
Wow.
steht Peter Weißel, der Potenzialnavigator.
Also das ist schon eine ja, berührende Geschichte, eine tolle Geschichte, die nimmt er mit und es ist ganz interessant, denn mein Vater ging einen ganz ähnlichen Weg. Ja? Der war auch tatsächlich Schlosser, hat dann seinen Meister gemacht, eine junge Familie gehabt, hat studiert und ist Lehrer geworden. Und war auch
Ja.
oder ist immer noch ein Macher. Ja? Der ist jetzt 80. Und er arbeitet immer noch. Er ist engagiert, so also wie dein Vater Schützenverein, was weiß ich. Zwar nicht in der Kommunalpolitik, den Part habe dann ich übernommen,
Jawohl.
aber ansonsten in allen möglichen Vereinen. Und er hat ja immer Pferde gehabt bis letztes Jahr. Und da sehr engagiert und eben auch so ein Macher. Und ich glaube schon, ich meine, auf der einen Seite, ich meine, er muss gut gewesen sein, sonst wärst du nicht Lehrer geworden. Ja. Er war dir dann schon natürlich ein Vorbild. Auf der einen Seite ist Lehrer sehr, boah, sehr sicher, ein absolut safer Job. Ja, du bist verbeamtet und was weiß ich. Auf der anderen Seite hat er dir auch so Machergene und das Machertum
Ja,
vorgelebt. Ja,
ja.
also auf der einen Seite so Streben nach Sicherheit vielleicht, dass die Familie versorgt ist und vielleicht auch diese Lust am Lehren. Und im Prinzip hast du dir ja auch diese Lust am Lehren hast du ja nicht verloren, die du
Ja.
lehrst ja und du hast natürlich einen Vorteil von einigen Skills gegenüber anderen Coaches, dass du damit besser, ja, dass du einfach eine pädagogische Ausbildung hast. Das muss ich schon sagen. Aber also wirklich sehr interessant und auch das Thema Resilienz war ein Riesenthema. Und da glaube ich, da ist auch noch viel zu tun. Ja. Jetzt eine Frage, hatte dann dein Vater auch so mit Immobilien, war das ein Thema für ihn oder wie hat er, sage ich mal, wie ging er um mit Vermögen aufbauen? War er da eher der Sichere, der Beamte oder war er dann eher der Macher?
Der sichere. Er hat ein Grundstück übernommen von seinem Vater, meinem Großvater, hat ein Haus gebaut, hat es erarbeitet, hat es natürlich durch sein Lebenswerk Arbeit gegen hat Arbeitszeit gegen Geld getauscht, hat dadurch eben relativ viel erwirtschaftet, hat sein Haus abbezahlt und hat dann die umliegenden Grundstücke, so ein L-Grundstück bei uns, und das sind also drei Grundstücke, und die anderen beiden hat er im Zeit seines Lebens von seinen Geschwistern abgekauft, rückgekauft, als Investition in die Zukunft für seine Söhne. Und heute ist tatsächlich so, dass genau am anderen Ende vom L der andere Bruder gebaut hat. Und der andere aus den USA, der ist zurückgekommen und hat das Elternhaus übernommen mit der Mutti. Das heißt, das ist jetzt hier so ein L-Grundstück, wo das eine quasi der Garten von beiden ist und die anderen beiden ihre Häuser haben.
Das heißt, das Grundstück
Aber
wartet auf dich noch in der
das
Mitte.
könnte, aber ich habe mittlerweile ein anderes Haus. Das ist ihr Garten, aber ist Plan B, den man ja nicht
Ja.
mag.
Ja, gut. Ich meine, das ist so auch die Parallele zu meinen Eltern. Das wichtigste Ziel ist, ein eigenes Haus zu haben und
Genau.
dort und immer genügend Platz für die Kinder. Auch das haben meine Eltern so gemacht, dass man auf keinen Fall, also meine Eltern waren nie Vermieter. Ja, die hatten einmal Ärger mit Mietern und das war's dann. Zeitlebens waren sie davon geprägt. Sie konnten das nicht sagen. Es ist nicht jeder so, ja, sondern
Ist
das war für
richtig.
sie, der Mieter ist ein No-Go. Also waren die nie Vermieter, die haben ein großes Haus und das steht quasi im Wesentlichen leer für uns, ja, wenn dann mal die Familien kommen. Aber Mieter möchten sie oder vermieten möchten sie nicht. Das ist so eine schon Vermögensaufbau auf der einen Seite, auf der anderen Seite jetzt nicht in puncto Rendite. Ja,
Genau.
das ist jetzt. Man kann sagen, gut, in dem Haus kann man mal eine Pflegerin aufnehmen oder so, oder einen Pfleger, aber es ist keine Rendite in dem Sinn. Ja, also wirklich spannend. Hast du denn dann noch andere Ziele, die du jetzt verfolgst? Du bist jetzt ja mittendrin. Ich meine, du bist erfolgreich. Du coachst Unternehmen, du coachst Einzelpersonen, du machst wirklich Persönlichkeitsbildungen. Du führst die Leute. Wir haben ja auch ich habe ja auch bei dir einen, ja, was sagt man so, ein persönlich so ein Part gebucht, habe den gemacht und ich fand den großartig. Es hat mir sehr viel gebracht. Da erzählen wir dann gleich nochmal. Und was ist dein Ziel?
Also mein nächstes Ziel ist, den Online-Stress-Coach aufzubauen, weil ich ja jetzt mehr im B2B-Bereich tätig war, vor allem der Potenzialnavigator mit der Subline Talente finden, Mitarbeiter binden, und werde jetzt viele Inhalte adaptieren auf ein Online-Coaching zum Thema Stress. Und ob das jetzt der Schlaf ist oder das Übergewicht oder die Arbeit oder die Beziehung oder die Kommunikation, das ist ja ein endloses Fass. Aber drüber steht Stress. Und die Weltgesundheitsorganisation sagt, Stress ist wirklich das momentan Schlimmste für die gesamte Menschheit. Von der Sterblichkeitsrate sogar höher als nur Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die also einer physiologischen Ursprung haben, nicht einem psychologischen. Das heißt, dieses Thema ist also aktueller denn je. Man sieht es auch, wie oft Leute im Burnout sind. Ich hatte selbst Zehntklässlerinnen, die in der Klinik waren, wegen Unzufriedenheit, wegen Überforderung, wegen Essbrechsucht, also wegen den verschiedensten Themen, weil sie einfach das Ganze psychisch nicht mehr gewuppt bekommen haben. Entweder vielleicht wegen des Elternhauses oder des schulischen Drucks oder einer Konstellation. Und da wird jetzt der Online-Stress-Coach released werden. Und da gibt es dann einzelne Bausteine für den ganz normalen Mitmenschen.
Das heißt, man kann bei dir dann so einzelne Parts dann auch kaufen. Je nachdem, was für ein Problem ich habe, kann ich dann das bei dir buchen. Also jetzt mal unabhängig jetzt davon einem persönlichen Coaching, kann ich dann da so dieses, ja, dieses Online-Coaching buchen.
Genau, es ist sehr mannigfaltig dann. Ich habe gemerkt, dass die Leute eigentlich etwas brauchen, wo sie lange dranbleiben, aber immer nur kurze Einheiten haben. Aber es gibt verschiedenste Varianten. Es gibt natürlich auch das klassische 1 zu 1 online mit zweiwöchigen Terminen und einem Begleitkurs und Materialien. Aber das Hauptthema, was ich jetzt angehe, wahrscheinlich ist die App schon released von mir, wenn das Video hier oder der Podcast online geht. Kann man gerne auf meine Page schauen, potential-navigator.de. Wenn die App schon da ist, ist die dort runterladbar. Dort werden dann einfach Begleitprogramme angeboten, mit minimalem Zeitaufwand, einem riesigen Ertrag und durch die Konstanz entwickelt sich eine andere Weltanschauung und ein besseres Stressmanagement. Es soll kein Wissen sein, kein träges Wissen, sondern es soll was Angewendetes sein, was man wirklich dann täglich im Alltag nutzt. Und ich werde das so aufbauen, dass wenn man sich dafür entscheidet, dass man sagt, okay, ich bin der absolute Wissensjunkie und Umsetzungsjunkie. Ich möchte es gern täglich neuen Input oder der eine möchte es alle 2 Tage und der nächste vielleicht alle 4. Das heißt, ich baue da die modulare Möglichkeit an, dass wenn man so ein Programm startet, das auch für sich umsetzen kann und es ist da nicht veräppt. Und das wird also mein nächstes großes Ziel sein.
Ja, ich finde es auch wichtig, weil es ist, wie du sagst, zum einen finde ich, braucht man Führung tatsächlich, immer wieder das daran erinnert werden. Zum anderen kommt ja da auch diese Komponente Wiederholung ins Spiel. Und das wissen wir alle, einmal gehört, ist sofort verpufft. Und wenn du es immer und immer wieder hörst und immer und immer wieder tust, dann verändern sich deine Spuren im Gehirn. Und ich finde, sowas ändert tatsächlich die Persönlichkeit nachhaltig.
Genau das ist es, diese Programmierung des Unterbewusstseins. Ne? Ich sage immer, mein Lieblingsleitsatz ist, jedes Verhalten hat einen positiven Auslöser sogar, bewusst oder unbewusst. Es ist immer positiv für die Person, ob es für den anderen positiv oder negativ ist, ist eine andere Geschichte. Aber solange es mir unbewusst ist, kann ich es nicht reflektieren und kann sagen, das finde ich gut oder schlecht. Also steht eigentlich über all meinen Trainings das Wort Bewusstwerdung. Und da ist das Unterbewusstsein natürlich eine absolut entscheidende Rolle. Ja.
Was war denn dein größter Erfolg, wo du jetzt sagst, in deinen, seit du dann praktisch jetzt das machst, seit du dieser Navigator bist, dieser Potenzialnavigator bist, was war dein größter Erfolg? Für
Als ich
dich.
aus dem Lehramt, ja?
Ja, also was du für dich persönlich, was
Ja.
du empfindest, ja.
Es gab mehrere, die ungefähr gleichwertig sind, aber ich weiß noch, ein zündender Moment für den beruflichen Kontext war, dass ich mir bewusst geworden bin, dass ich diese Reise gehe. Ich war auf einem teuren Seminar und war das erste Seminar und ich dachte mir, irgendwie Return on Invest, das muss ich irgendwie wieder, das muss ich rentiert haben. Na, das ist ein bisschen auf meinem Kopf so. Und dann habe ich mir ein Ziel gesetzt, habe gesagt, binnen 2 Wochen verkaufst du dein erstes Seminar. Und das habe ich mir als Ziel gesetzt. Und am Freitag von den 2 Wochen habe ich dann ein Telefonat gehabt und habe via Kaltakquise am Telefon einen Auftrag abgeschlossen, der, sagen wir mal, die Seminargebühr doppelt reingeholt hat.
Wow.
Und ich weiß noch, dass ich eben, das war die absolute Anfänge. Ich habe vorher noch nie jemanden am Telefon kalt angerufen. Ich habe noch nie jemanden von mir erzählt. Und jemanden eben kalt über das Telefon zu erzählen und was man tut, das war für mich ein Riesenerfolg. Ich weiß genau, dass der Abschluss war. Ich habe aufgelegt und wurde etwas lauter und habe mich sehr, sehr gefreut und habe verstanden, ich habe mein Ziel erreicht. Und wenn man sich Shortcuts im Leben kauft, die passen, denn die zu der eigenen Talentsatz passen, dann muss man nicht Trial and Error machen und wird demotiviert, sondern man kann sich einfach Expertise holen.
Und war das für dich eine Überwindung, so eine Kaltakquise?
Natürlich! Wahnsinnig war das.
Ich kann es auch
Ich
nicht.
habe das
Sag's mir
Telefon
ehrlich.
angeschaut, habe die Nummer rausgeholt und habe mir gedacht, oh mein Gott, was machst du da? Ein Lehrer, der nie verkauft hat, der nie jemand Fremden angesprochen hat. Ich meine, der Lehrer, was macht der? Der war in der Schule, dann geht er aus der Schule in die Hochschule, aus der Hochschule geht er in eine andere Schule, um das Referendariat zu machen, und aus der Schule geht er in die Schule. Und dann will er dir was von der Welt erklären.
Köstlich.
Also, ja,
Aber
ja.
man muss, das heißt natürlich auch, man muss es einfach tun.
Ja.
Man muss es machen. Und egal,
Da
ob es,
muss
ja?
ich kurz meinem Bruder Danke sagen. Der hat mich zweimal geschubst im Leben. Einmal zum
Ja?
Initialseminar und einmal zu diesem. Danke, Bruderherz. Das war so ein Kickoff. Aber ich schubste zurück, von daher relativiert sich
Wunderbar.
das dann.
Man braucht manchmal so Schubser, gell? Im Leben.
Ja, genau. Wohlgemeinte Schubser. Da muss ich vielleicht noch einhaken. Für mich ist der Begriff Coach und also Coach ist ja, sagen wir mal, in der Welt ein sehr negativ affektierter Begriff. Wenn du einen
Ja.
Coach hast, bist du in Deutschland ja schon, du bist ja schon, bei Leute was nicht richtig. Wenn du überlegst, in Amerika, die uns immer übrigens 10 Jahre voraus sind, hat fast jeder einen eigenen Psychiater oder Psychotherapeut, mit dem er sich trifft und redet. Das ist eine vertraute Person, die ist da, auf die kann ich zurückgreifen, die gibt nichts raus, mit der bin ich nicht so richtig emotional verbandelt. Das ist da gang und gäbe. Es kommt bei uns auch noch, weil bei uns sind ja schon digitale Gesundheits-Apps da, wenn ich psychische Störungen habe. Aber Warum schaue ich lieber eine App, als dass ich mit Menschen rede? Andere Geschichte. Coaching heißt für mich, das Rausholen, was im Menschen ist. Also ich stelle mir immer die Frage, wenn ich jemanden habe, weiß die Person es oder weiß sie es nicht? Wenn sie es selber weiß, dann ist es Coaching und rausholen. Wenn sie es nicht weiß, dann ist es Consulting. Viele Menschen verwechseln das.
Stimmt.
Der beste Coach, den es gibt, ist der, wo der Coach sich nachher fragt, hast du gar nichts gemacht? Das war ja alles ich. Ist dann doppelt schwer für einen Coach, aber das ist das Perfekte, weil man eigentlich nur ein Spiegel ist, ein Sparringpartner und ein bisschen beim anderen den Weg der kleinen Schritte initiiert, dass er versteht, ich kann die ganze Reise nicht auf einmal gehen, alles beginnt mit dem ersten Schritt. Und das ist so, ich sage immer 70% Coaching, 30% Consulting, damit bildet man mein Wirken eigentlich recht gut ab.
Ich finde es toll, dass du das sagst, weil ich meine, ich bin Immobilienmaklerin, ich kann auch Coach sein. Das sind beide Begriffe extrem negativ besetzt. Und es liegt an einem selber, was er draus macht. Aber es stimmt schon. Ich habe mir dann am Anfang gedacht, meine Güte, wie soll ich mich denn nennen? Vermögensaufbau mit Immobilien. Wirklich ein Thema, das mir am Herzen liegt, für das ich brenne und wo ich so gerne Unterstützung gebe, damit eben die Menschen keine Fehler machen, ja, und sich da wirklich was aufbauen, was zu ihnen passt auch. Und Coaching, Consulting. Und bei mir ist es im Prinzip ähnlich. Manchmal reicht so ein Consulting in manchen Themen, in manchen Teilbereichen. Und manchmal musst du wirklich jemanden so an die Hand nehmen und die Welt erklären, so ungefähr. Und deswegen dachte ich mir, nee, passt, mache ich auch so. Also ich bin Coach und da stehe ich dazu. Ich bin gut. Ich habe keinen Sitz in Dubai oder sonst irgendwas. Ich bin hier in Deutschland belangbar. Ja, da gibt es nämlich nur eigene Geschichten dazu. Wenn man irgendwo was bucht, wo der Firmensitz sonst wo ist, im nicht-europäischen Ausland, dann würde ich immer sagen, lass die Finger davon. Aber okay, anderes Thema, auf jeden Fall. Ja, und hast du dann auch einen Misserfolg gehabt, wo du sagst, ah, das hätte ich eigentlich anders machen sollen und das war jetzt nicht so glücklich. An dieser Stelle biege ich jetzt vielleicht ab und gehe einen anderen Weg.
Ein Instrument ist genauso gut wie der Virtuose, der spielt. Ich habe, sagen wir mal, einen Misserfolg gibt es ja nicht, weil etwas erfolgt ist, daraus ziehe ich ja immer was und wie du gerade gesagt hast, da biege ich anders ab. Ich habe einmal eine von meinen über 150 Analysen, die ich mittlerweile durchgeführt habe mit Einzelpersonen, eine Analyse nicht nachbesprochen, sondern habe die Analyse erst rausgegeben. Und dann war das auch eine Person, wo ich sage, das sind vielleicht ein, zwei Dinge im Argen gewesen oder sagen wir mal, Selbst- und Fremdwahrnehmung gingen nicht d'accord. Aber das erarbeitet man ja eigentlich erst im Feedbackgespräch. Und es geht ja nicht darum, jemand eine Analyse umzustülpen oder auch überzustülpen, sondern mit ihr zu überlegen, wo liegt welches Problem, stimmt es nicht oder wo ich immer sehr viel Wert drauf lege. Wenn du ein unentdecktes Potenzial hast, dann ist es am Anfang immer so, dass du sagst, nee. Oder hä? Und dann hat man so eine Abwehrhaltung dagegen. Aber würdest du nicht auf blinde Flecken stoßen oder hingewiesen werden, könntest du das Potenzial ja nicht heben. Und da war dann so eine Abwehrhaltung, obwohl ich in der Firma relativ gut positioniert war, dass die dann den Weg nicht weitergehen wollte. Aber dadurch habe ich ja, wie gesagt, sehr viel in meinem Werdegang gelernt.
Cool. Jetzt noch eine Frage. Wie investierst denn du? Wie baust du Vermögen auf? Was ist dein Weg? Hast du Immobilien? Hast du schon mal darüber nachgedacht, nicht nur eine eigene Immobilie zu haben, sondern eben auch als Renditeobjekte, als Kapitalanlagen Immobilien zu haben? Wie ist es bei dir persönlich?
Also, wir haben natürlich Wohneigentum. Ne? Hab da auch mir mein eigenes Büro und Studio innen eingerichtet. Das heißt, meine Arbeitswege sind recht kurz. Ansonsten bin ich jetzt auf der Suche nach einem Photovoltaikfeld, wo ich quasi Investitionsabzugsbetrag bilden kann und dann langfristig ein passives Einkommen aufbauen kann. Das ist das Nächste. Und was danach ansteht, ist mit Bonität einfach Wohnungen zu kaufen und die als weitere Investitionsgüter zu betrachten, denn man sollte auf mehreren Beinen stehen in meinen Augen.
Absolut.
Und daneben bediene ich natürlich noch ein ETF-Portfolio, was man halt so macht.
Absolut. You're my guy. Wunderbar. Lieber Peter, ich danke dir jetzt mal für den ersten Teil. Ich habe dich ja, wie gesagt, nicht ohne Grund eingeladen, weil ich möchte gerne, dass du einen Mehrwert bringst für meine Zuhörer, auch für meine Coaching-Teilnehmer und ich weiß, dass du das tust, denn ich habe bei dir bereits diesen AEC-DISC-Test gemacht. Wenn du jetzt nur noch mal ganz kurz den Namen erklärst, dann würde ich an dieser Stelle schließen und dann das nächste Mal weitermachen.
Jawohl, ich finde, es ist eine herausragende Potenzialanalyse, die, finde ich, vom Wording her leider bei vielen Menschen ist in der Schublade steckt. AEC-DISC, die Potenzialanalyse, ist also ein Anbieter, der in vielen Ländern und da auch in vielen Sprachen unterwegs ist. Es ist ein Persönlichkeitstest, der online durchgeführt wird. Er steht nicht nur auf dem Standard-DISC-Modell, sondern auf drei Beinen, Marston, Spranger und Carl Gustav Jung. Das heißt, es ist ein viel umfassenderes, beschreibendes Verfahren. Man hat nicht vier Farben, sondern 68 Typen, die in acht Überkategorien zusammengefasst sind. Es geht um meine eigenen Stärken, Potenziale, welches Umfeld brauche ich, wie handle ich, was sind meine Handlungsauslöser, bin ich geldlich motiviert, bin ich kognitiv getrieben, bin ich ein hochsozialer Mensch oder bin ich an sehr vielen Werten verhaftet, stehe ich also eher auf das klassische Familienbild und lasse mich davon nicht abrütteln. Das heißt, ich habe einen sehr detaillierten Einblick auf meine Person. Und weil es ein beschreibendes Verfahren ist, kann ich da einen sehr einfachen Entry mit dem Coachy haben, weil wir reden erstmal über die Analyse und nicht über die Person. Und dann können wir schauen, was stimmt vielleicht, wo erkennen sich die Leute. Und ich habe in meinem Feedback-Gespräch schon eine Trefferquote von 95%. Also ich
Kann ich
stigmatisiere nicht, ich
bestätigen?
frage nach, könnte es so sein? Und da kommt einfach viel raus. Zum Beispiel, viele Menschen haben das Everybody's Darling-Syndrom. Und das ist denen nicht bewusst. Oder das Perfektionismus-Gen quasi. Das heißt, wenn ich die dann darauf anspreche und machst du so und so, dann sagen die, ja. Und ich habe gestern erst oder vorgestern wieder ein Feedback-Gespräch mit jemandem, Chefredakteur von einem bekannten Magazin, der hat auch gesagt, ja, ist eine sehr spannende Analyse und die Trefferwahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Genau,
Absolut.
und das ist also mal der Kurzteaser, warum ich mich auch für diesen Anbieter und keine anderen entschieden habe. Also ich bin hier
Ja.
sogar doppelt zertifiziert, ich bin Master-Analyst und habe mir auch andere Profile angeschaut und selbst gemacht und bin bei dem hängen geblieben, weil ich sage, bester Kosten-Nutzen-Punkt. Ein Teaser noch, auch in der Karriereberatung ist das ein Riesenthema. Ich habe jetzt bei Siemens übernächste Woche einen Workshop und mit jungen Menschen, da wird das natürlich auch Einzug halten. Die sind jetzt Schulabgänger, also haben Abitur gemacht oder von der Vosboss kommen die und überlegen, wo soll meine Reise hingehen?
Cool. Also, weißt du, es ist ja Immobilien, ist ja nicht die Immobilie. Ich investiere nicht in die Immobilie. Das ist ja so ein breites Feld. Ob das jetzt eine Kurzzeitvermietung ist, ob das Buy and Hold, ob das jetzt Fix und Flip ist. Es gibt ja so eine Bandbreite. Pflegeapartments, Auslandsimmobilien. Und da finde ich, muss man für die jeweilige Kategorie der richtige Typ sein. Und deshalb freue ich mich, dass wir uns in der nächsten Folge genau darüber unterhalten, über diesen Test, über die Möglichkeiten, die er bietet, über den Vergleich mit diesem normalen, kostenfreien DISC-Test, den es überall gibt. Ich habe den Vergleich gemacht, erzähle ich dir dann alles noch. Und ja, ich freue mich, dass du heute zugehört hast und danke, lieber Peter, dass du dabei warst. Und ich kann nur sagen, freut euch auf die nächste Folge. Seid wieder dabei, wenn es heißt Steinreich, Vermögensaufbau mit Immobilien. Der zweite Teil mit Peter Weisel, dem Potenzialnavigator. Danke, Peter.
Gerne, tschüss.